Folge 102. Das Gehirn braucht Fett. So helfen Ketonkörper gegen Alzheimer. Interview mit Ulrike Gonder. Leider haben wir mit der Tonqualität etwas gekämpft. Hör dir die Folge trotzdem an. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Ulrike Gonder spricht über das Neueste zum Thema Alzheimer und erklärt wirklich überraschende Erkenntnisse zur Alzheimer-Prävention. Wer Ulrike Gonder live treffen möchte, kann dies am 11. Februar in Düsseldorf bei der ersten LCHF-Konferenz im deutschsprachigen Raum tun. Dort wird sie zu dem Thema sprechen und du hast die Möglichkeit, ihr persönlich Fragen zu stellen. Also sicher dir noch jetzt deine Tickets für die Konferenz. Alle Infos zur LCHF-Konferenz findest du in den Shownotes auf evolutionradioshow.de/102. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Ulrike Gonder. Sie ist Ökotrophologin und Wissenschaftsjournalistin. Sie hat mit ihren Büchern rund um Fett, ketogene Ernährung und Low Carb eine tolle Sammlung an aufklärenden Büchern zu diesen kontroversen und oft missverstandenen Themen geschrieben. Neben Büchern und Artikeln hält sie mitreißende Vorträge, für jedes konkrete Thema endlich zu vermitteln und durch ihre liebenswerte und begeisternde Art mitzureißen. Liebe Ulrike, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Ja, hallo Julia, ich danke dir sehr für die Einladung.
Sehr gerne. Ich darf dich ja jetzt schon ein zweites Mal zum Podcast begrüßen. Und es freut mich natürlich, wir haben bei unserem ersten Gespräch ein bisschen mehr über deinen Werdegang gesprochen, deine Hintergründe. Das heißt, wen das hier mehr interessiert oder auch noch interessiert, den werde ich dann zu dieser ersten Folge verweisen. Wir werden jetzt sozusagen gar nicht mehr zu viel Zeit darauf und nicht verschwenden. Das klingt jetzt
verwenden. Nimm das SCH halt weg dann.
mit deinem Werdegang, sondern wir werden direkt einsteigen in eben eines deiner meist beschriebenen Themen und Artikeln, über die du einfach am tiefsten drinnen bist, und zwar über das Fett und Fett in der Ernährung. Du hast nämlich gerade erst einen Artikel in der Saarbrücker Zeitung veröffentlicht. Du bist da sehr, sehr aktiv. Und zwar zum Thema Cholesterin. Eier und Butter sind gar nicht so böse. Eine ausgewogene Ernährung mit Fleisch und Käse schädigt die Gefäße nicht. Da würde sozusagen das Gros der Diätologen im metaphorischen Grabe umdrehen.
Auch wenn sie noch gar nicht tot sind.
Genau. Das ist ein starkes Plädoyer und es sind ja auch so, dass immer mehr Stimmen laut werden, dass die Studienlage zum Thema Fett und Herzinfarkt gar nicht so stark ist oder doch sehr dünn ist eigentlich. Und du arbeitest das sehr schön in deinem Artikel auch auf. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen?
Ja, genau. Also das Thema ist diesmal von der Saarbrücker Zeitung an mich herangetragen worden. Wir sprechen ja immer so ab, was man mal machen könnte, auch mal wieder machen könnte. Ich sage dann immer, da habe ich schon so viel zu beschrieben. Und dann heißt es, naja, aber die Leute lesen das immer wieder. Und es kommen ja auch junge Leute. Insofern habe ich noch gedacht, naja, dieses Thema, das haben wir eigentlich alle schon so oft geschrieben. Aber es ist in der Tat so, dass, wie du auch schon sagst, die Diätologen, die Fachleute, die Ärzte, die sind ja noch gar nicht überzeugt davon, dass sich was geändert hat. Und deswegen war es interessant, das Thema nochmal aufzugreifen und auch nochmal so die Basics zu erklären, weil es einfach auch ganz, ganz viele Missverständnisse gibt. Und weil, sag mal, so Leute jetzt wie ich und viele kritische andere Kollegen, die wir auch die kritische Literatur lesen, für uns ist es quasi ein alter Hut. Aber es ist ja noch längst nicht im Mainstream oder im alltäglichen, in der Ernährungsberatung, in der alltäglichen Medizin angekommen. Das vielleicht so zur Vorgeschichte, weil ein Kommentar auf der Facebook-Seite zum Titel war, ach was. Also für Leute, die sich halt schon länger damit beschäftigen, ist das gar keine News. Aber ich vergesse halt auch immer, weil ich sehr viel drüber lese, dass es eben für die meisten Leute immer noch so ist, Cholesterin ist böse, Fette sind böse, gesättigte Fette sind böse. Und wenn auch Mediziner das in ihrem Studium so gelernt haben Und sich zwischendurch, die müssen auch viele andere Dinge können, die müssen sich mit Medikamenten auskennen und so weiter und haben vielleicht gar nicht so einen starken Fokus auf Ernährung, dann ist das ihr Wissen und es ist aus den 80er Jahren. Und deswegen ist es immer wieder gut, dieses Thema auch nochmal aufzugreifen. Soll ich erst mal so ein bisschen grundsätzlich erzählen oder hast du konkrete Fragen jetzt auch nochmal zum Cholesterin?
Na, vielleicht nochmal, weil es ist einfach so, dass jeder hat ja sozusagen sagt zumindest, es würde auf Studien basieren. Ja? Und das große Thema ist ja, oder die Grundkritik ist ja die, dass die Studien, die sozusagen für die das gezeigt haben, dass oder die Annahme unterstützen, dass Fett schlecht wäre, schon grundsätzlich problematisch sind oder einfach nicht so wirklich.
Genau, also das ist natürlich ein abendfüllendes Thema. Vielleicht ganz kurz, was ganz oft passiert ist, dass wenn A B verursacht und B C, dann schließt man auch, dass A C verursacht oder dass überhaupt, dass es nur Korrelationen sind, dass es schon Ursachen sind. Also da fängt es schon an, dass man falsche Schlüsse aus den Studien zieht, die man hat. Zum Beispiel kann man sagen, ja, es gibt gesättigte Fettsäuren, die das Cholesterin erhöhen. Und die Hälfte aller Herzinfarktpatienten hat einen erhöhten Cholesterinspiegel. Jetzt darf man natürlich nicht sagen, gesättigte Fette erhöhen das Cholesterin und machen Herzinfarkt. Weil das ist ja damit noch lange nicht bewiesen. Also das nur mal so als Beispiel, ohne dass ich da jetzt zu tief einsteigen will. Im Grunde wissen wir seit den 50er Jahren, Ernst Thies, der ja dieses ganze Fett- und Cholesterin-Hysterie losgetreten hat, der hat ja selber schon in den 50er Jahren gesagt, das Cholesterin im Essen hat mit dem Blutcholesterin nichts zu tun, es sei denn, man isst ein Huhn oder ein Kaninchen. Und das war für mich so ein sehr schönes Zitat, weil die Eisendaten, die ja zur Untermauerung dieser ganzen Hypothese herangezogen worden sind, da fahren sehr viele Tierversuche. Und jetzt kann man sich vorstellen, ein Kaninchen, das frisst ja normal kein oxidiertes Cholesterin und keine ranzige Butter, da was immer man den Tieren dann gegeben hat. Und dann kriegen die irgendwelche Gefäßschäden. Kein Wunder, würde ich sagen. Das hat aber mit einer ausgewogenen Ernährung reich an gesättigten Fetten nun überhaupt nichts zu tun. Also Ältungsstudien, das sind überwiegend Tierversuche, die natürlich mit der alltäglichen Sache mit der Ärzte und Ernährungsberater zu tun haben, die davon weit weg sind. Dann, und das hat die Zoe Harcombe, das ist eine britische Ernährungswissenschaftlerin, die hat es in ihrer Doktorarbeit sehr genau ausgearbeitet, wie gut die Datenlage eigentlich war, auch in den 70er und 80er Jahren, als diese Empfehlungen dann kamen, wenig Fett und vor allen Dingen wenig gesättigte Fettsäuren. Und sie hat sehr schön rausgearbeitet, es gab erstmal Daten nur an Männern. Das ist jetzt gar nicht sexistisch gemeint. Aber da Männer keinen Monatszyklus haben, sind die viel einfachere Studienobjekte, wenn ich mal ein bisschen süffisant sagen darf. Da natürlich auch die Hormone in den Fettstoffwechsel und in die Gefäßgesundheit eingreifen, kann man also schon gar nicht von Männern auf Frauen schließen, hat man aber getan. Dann waren das sehr oft Männer, die schon herzkrank waren. Das heißt, es ist eigentlich eine Sekundärprävention gewesen. Wenn jetzt etwas jemand einem Herzkranken hilft, dann muss es ja noch lange nicht so sein, dass es auch für Gesunde gut ist. Ich nehme auch nicht Omas Herztabletten oder die Blutdrucktabletten meines Vaters, bloß weil der Bluthochdruck hat. Das hat ja mit meinem Blutdruck nichts zu tun. Also es gab da ganz viele Fehlschlüsse und auch Schlüsse, die so nicht zulässig waren. Und ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe ja selber mal über zwei Jahre sogar bei der DGE gearbeitet und auch in meiner ersten Stelle bei der Landwirtschaftskammer WSEMS, da war der Ernährungsbericht der DGE, das war sowas wie die Bibel. Und da stand eben auch drin, drei Studien wurden genannt, warum die Ernährung jetzt über Cholesterinerhöhung und gesättigte Fette zu Herzinfarkt führt. Damals habe ich noch keine Originalpapers gelesen und da habe ich ja, wenn es viele Studien gibt und aber ich hatte die selber nie angeschaut, als ich selber mal geguckt habe und dann auch natürlich mit Unterstützung von anderen kritischen Leuten dann die Papers angeschaut habe, dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es gibt ja viel, viel mehr Studien. Und die wurden nur einfach nicht genannt. Ja? Also wir haben die alten Studien mit Tieren, die gar nicht relevant sind. Wir haben die Männerstudien, die auf Frauen übertragen wurden, die auch nicht relevant sind für alle dann, sondern eben nur für die Zielgruppe. Und wir haben natürlich auch ja, ich will jetzt gar nicht sagen Manipulation, aber es sind eben oft einfach auch Daten unterschlagen worden, weil sie nicht in das Denkmuster passten. Mhm. Und das ist wirklich etwas, was mir zunehmend mehr auffällt. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe ja eine positive Grundeinstellung zum Fett. Ich gucke Studienergebnisse natürlich ganz anders an. Aber wenn jemand denkt, gesättigte Fette sind der Teufel, dann schaut er natürlich auch anders auf Ergebnisse drauf. Also das ist auch nochmal ein Punkt, dass jeder so seine Geschichte auch mitbringt. Aber die Datenlage für diese Empfehlung war extrem dünn. Und das hängt auch damit zusammen, mal von der Cholesterinproblematik ab, dass man natürlich immer gesagt hat, ja, Fett hat die meisten Kalorien und deswegen macht es dick und das, und dann wird man krank. Und das ist eigentlich das albernste Argument von allen. Naja, also ich habe es eigentlich nicht verstanden, wie man das dann tatsächlich an auch als Argument bringen kann. Weil, klar haben Fette pro Gramm mehr Kalorien, aber es kommt doch drauf an, wie viel ich davon esse. Ja, und immer habe ich die Diskussion, wenn ich sage, naja, dann bei Low Carb lässt man halt ein bisschen Brot weg und dann das schafft kalorisch auch Platz für gesunde Fette. Und dann kommt immer, ja, Fette haben aber viel mehr Kalorien, aber ich ersetze doch nicht 50 Gramm Brot durch 50 Gramm Butter. Das ist doch Unsinn. Ja, es kommt, also ja, aber so wird es ja immer dargestellt, als würde man das eins zu eins ersetzen. Ja, oder wenn ich, was weiß ich, 250 Gramm Kuchen weglasse, esse ich doch nicht 250 Gramm Öl dafür. Das ist doch Kokolores, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja. Und das heißt, dieses Kalorienargument, das kommt bis heute. Und also es wirkt einen dann ja irgendwann, weil es ja völliger Quatsch ist, wenn ich nicht die Gesamternährung im Auge habe. Yeah. Was ich denke überhaupt wichtig ist, wir reden ja immer ganz viel dann über Fett oder Kohlenhydrate, aber natürlich muss die Gesamternährung stimmen. Ja.
Genau, genau. Vor allem glaube ich, was einfach eben in dieser Diskussion vergessen wird, ist, dass ja Lebensmittel eben, wenn man sie unabhängig jetzt von den Kalorien betrachtet, ja einfach auch unterschiedliche hormonelle Wirkung auf den Körper haben. Und ich meine, es gibt, glaube ich, allein 20 verschiedene Hormone, die an Hunger und Sättigung beteiligt sind. Also das einfach nur...
Das wird nicht reichen.
ja, eigentlich lächerlich.
Ja. Genau. Es sind ja immer so Grundketten im Organismus schon, aber das ist, wie du sagst, ist unglaublich kompliziert. Wir haben so einzelne Sachen verstanden. Ja, man wird immer so getan, als wüssten wir schon alles. Aber offenbar wissen wir nicht alles, weil jetzt kommt gerade wieder der neue Ernährungsbericht und dann lese ich in der Überschrift, die Deutschen waren noch nie so dick wie heute. Also stimmt doch irgendwas an unserer Ernährungskommunikation nicht. Und entweder sprechen wir die Leute falsch an oder die können es nicht umsetzen oder was auch immer. Vielleicht muss man die Leute auch in Ruhe lassen. Ich sage das in aller Offenheit, solange wir die Zahlen nicht klar haben und nicht genau wissen, was bei wem funktioniert, können wir eigentlich nur sagen, das ist unsere Erklärung, probier es aus. Aber ich sag mal, dann, oder man müsste sagen, wir lassen die Leute in Ruhe, weil je mehr wir eingreifen, desto schwieriger wird. Zumindest auf einer bevölkerungsweiten Ebene. Im Einzelfall sehe ich das ganz anders. Da muss ich sogar sagen, habe ich früher selbst den Einfluss der Ernährung unterschätzt. Wenn man sieht, was möglich ist, wie man seine Blutwerte verbessern kann, wie man sich durch Essen, Bewegung und Licht so viel besser und fitter und wohler in seinem Körper fühlen kann, dann muss ich sagen, hey, da ist so viel Potenzial. Und wenn es dann um gesunde Ernährung geht, dann kommt immer dieses Verzicht und schmeckt das auch. Ja, schmeckt gut, vor allen Dingen, wenn wir Fett reinmachen. Also, ja, mach doch nicht die Butter an. Gemüse, da kriege ich immer die Krise, ja. Und da denke ich, ach ja, Gemüse, ja, ich weiß ja, das wäre ja gesund, aber das schmeckt mir ja gar nicht, ne? Weil das soll salzarm sein und dann soll keine Soße drauf und kein Fett drauf. Was soll da Quatsch? Wir machen Gemüse essen, die Leute sollen Gemüse essen, einen mach doch ein Rhabarber oder Öl oder ein Stich Butter dran und dann essen das doch und dann schmeckt es auch gut. Und dann haben die gar nicht mehr so viel Platz für Junkfood.
Ja.
Na, im Bauch manchmal.
Ja. So ist es. Ja. Und David, war das gerade eine gute Überleitung zu sozusagen eigentlich unserem Hauptthema heute, weil du beschäftigst dich neben Fett im Generellen gerade ganz besonders und intensiv mit der Bedeutung von Ernährung und Bedeutung von Fett, auch in weiterer Folge natürlich, für das Gehirn. Und ist das ja, wenn ich sage Ernährung und Gehirn, dann werden die meisten sofort losschießen, ja, das Gehirn braucht Zucker.
Ja, braucht es auch, aber nicht so viel. Ja, weil man sagt ja Hirnschmalz, nicht Hirnbonbon. Nein, das war jetzt ein bisschen polemisch, aber ich finde einfach diesen Begriff Hirnschmalz so wunderbar, weil unser Gehirn besteht ja nun überwiegend, wenn man sich das Wasser wegdenkt, überwiegend aus Fett und ein paar Kohlenhydrate sind ja auch. Und es braucht auch eine kleine Menge an Zucker, das muss man ganz klar sagen. Also wir können jetzt nicht, das Hirn könnte nicht ganz ohne Zucker leben. Nur diese kleine Menge, die es braucht, das haben wir auch dann in Gemüse oder in Obst. Dazu brauchen wir keinen Kuchen, kein Brot, keine großen Mengen an Zucker. Natürlich gibt es diesen Effekt mit den Traubenzuckerplättchen. Ja? Mal schnell ein paar Kohlenhydrate gemümmelt, das geht schnell ins Blut. Man kennt das ja, man ist ganz kurz dann auch wieder konzentriert. Ist ja gar keine Frage, nur es fällt ja eben auch schnell wieder ab. Und das Fatale heute ist, dass wir sehen, die Zahl an Alzheimer, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt auch andere neurodegenerative Erkrankungen, nimmt zu. Wir haben alle Angst davor, gehe ich mal von aus. Also was man so hört von den Leuten, die betroffen sind, das ist furchtbar. Man verliert ja quasi den Verstand, man ist auch von Pflege abhängig. Die Pharmaindustrie hat sicherlich tolle Ansätze und sehr aufwendige Sachen da auch in der Entwicklung, aber einen Durchbruch hat es da noch nicht gegeben. Weil man zum Beispiel immer an diesem Platz rumfummelt, das ist ähnlich wie bei der Arteriosklerose, ist ja auch eine Erkrankung, in dem man sagt, der Arterienverkalkung, da sind ja diese Ablagerungen, diese Plaques. Und im Alzheimer-Gehirn findet man auch Plaques, auch Ablagerungen. Das sind zusammengeklumpte Eiweiße. Und die Pharmaindustrie versucht man immer, die entweder zu verhindern oder auch zu lösen. Und das gelingt teilweise auch, nur die Leute werden davon nicht gesünder. Und es ist auch keine, also Heilung ist eh ein großes Wort, aber ich sag mal wieder ein Umkehr aus diesem Krankheitsprozess zu sehen. Aber wir sehen jetzt eben die ersten Publikationen, die zeigen, mit Lebensstilintervention kann man ganz viel erreichen, dass Leute tatsächlich wieder arbeiten gehen können, dass sie dass einfach ihr Hirn wieder besser funktioniert. Nun sind das Kasuistiken, da muss man jetzt immer aufpassen, bei aller, also Fallbeschreibungen, ne, bei aller Euphorie, sind das natürlich jetzt nicht die großen Belege, die wir sonst auch immer fordern mit riesen Studien. Nur wissenschaftlicher Fortschritt und neue Therapien, die fangen ja auf dem Kleinen an. Es fällt ja keine Interventionsstudie mit 3.500 Leuten vom Himmel. Also da muss man ja erstmal eine Hypothese haben, dann macht man kleine Versuche, guckt, macht Pilotstudien, läuft das, geht das, kann man das den Leuten zumuten. Und jetzt haben wir eben wirklich die ersten Erfahrungsberichte sind jetzt aus Amerika publiziert. Das gibt es bestimmt bei uns auch. War neulich auch noch eine Sendung, die das gezeigt hat. Wo wir einfach sehen, mit Ernährung, mit Bewegung, mit dem richtigen Lichtschlaf und so weiter, alles das, was zum gesunden Lebensstil gehört, auch soziale Interaktion, trägt alles dazu bei, dass das Hirn länger gesund bleibt oder eben auch wieder gesund wird. Und was die Ernährung angeht, du hast den Zucker vorhin angesprochen und ich habe auch gesagt, ein bisschen Zucker braucht das Hirn. Das Fatale heute ist, nicht nur, dass wir diesen Anstieg dieser Erkrankung haben, ohne bis jetzt den Leuten da richtig helfen zu können, wir behindern unser Hirn sogar dabei, gesund zu bleiben. Also zumindest, wenn man sich an die üblichen Ernährungsempfehlungen hält. Denn eine fettarme, kohlenhydratreiche Ernährung, die ja dann aber oft auch noch eine Überernährung ist, kann über ganz vielfältige Mechanismen dazu beitragen, dass Alzheimer überhaupt erst entsteht. Also unser Hirn braucht Fett. Und im Übrigen, man hört ja immer in den Zellmembranen, da braucht halt die Fette und die DHA, die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fette, und alles richtig. Und dann kommt immer, ja, die Hälfte der Membranfette ist ungesättigt. Und die gesättigten Fette sind ganz böse. Ich frage mich dann, wenn die eine Hälfte ungesättigt, ja, eigentlich ist es zum Lachen, wirklich. Wenn die eine Hälfte ungesättigt ist, was bitte ist denn dann die andere? Gesättigt, ja. Unser Hirn ist halb voll ungesättigter und halb voll gesättigter Fettsäuren. Und das ist auch wichtig so. Wenn wir nur DHA in unserem Hirnkörper hätten, wären wir mausetot. Weil so schön die DHA ist und so wichtig, sie ist natürlich irrsinnig oxidationsempfindlich. Im Kopf, oben im Hirn wird unglaublich viel gerechnet. Da läuft ganz viel Stoffwechselaktivität ab. Da ist viel Sauerstoff, da wird viel Energiegewinnung betrieben. Und wenn da oben nur DHA wäre, wäre es eine einzige Katastrophe. Weil wenn die ranzig wird, richtet sie natürlich eine Menge Schaden an. Das heißt, wir brauchen genauso die gesättigten Fettsäuren. Die kann der Körper zwar größtenteils machen, aber wenn er die braucht und sie machen kann, dann kann ich ja daraus nicht ableiten, dass es schädlich ist, sie zu essen. Also wir brauchen die gesättigten Fette sogar fürs Hirn, weil sie die Membran stabilisieren. Sonst hätten wir da oben eine Fischsuppe, ja, mit, wenn da nur DHA wäre und noch dazu eine ranzige. Und vor allen Dingen sind die gesättigten Fette sind ja auch die, die, die gar nicht oxidieren. Die haben ja keine Doppelbindung. Und die können ja eigentlich gar nicht so schnell ranzig werden. Das heißt, die schützen auch noch die ungesättigten Fettsäuren. Und das ist nur mal so ein Aspekt. Im Großen und Ganzen ist es irrsinnig kompliziert, aber hochspannend. Zum Beispiel gibt es im Gehirn verschiedene Transportmechanismen für die Arachidonsäure und für die DHA, also für die Omega-6 und für die Omega-3-Fettsäure. Und das ist vielleicht das zweite Missverständnis, dass man immer denkt, im Hirn wird nur Omega-3 gebraucht. Auch falsch. Auch im Hirn wird Omega-6 gebraucht, nämlich die Arachidonsäure. Und der direkte Gegenspieler der Arachidonsäure, die EPA, die will das Hirn gar nicht so viel haben, weil da das würde ja dann wieder die Arachidonsäure stören. Also das ist alles ganz wunderbar, ganz spannend und mich total interessiert. Entscheidend ist jetzt für die Umsetzung, und wenn man auch gar nicht so viele Hintergründe braucht, man eigentlich gar nicht. Ich finde es mal immer so faszinierend. Wir müssen halt aufpassen, dass wir keine Insulinresistenz kriegen. Und die kriegen wir durch Bewegungsmangel, durch Lichtmangel, durch kohlenhydratlastige Ernährung. Weil interessanterweise ist das die große Gemeinsamkeit zwischen all diesen Zivilisationskrankheiten, ob wir jetzt von Typ-2-Diabetes sprechen, ob wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, metabolisches Syndrom so als Vorstufe und eben der Alzheimer. Der gemeinsame Nenner ist eine Insulinresistenz. Die ist nicht bei allen Alzheimer-Patienten, aber auffällig häufig. Wir wissen, dass Diabetiker häufiger an Alzheimer erkranken. Es ist aber jetzt nicht so, dass der Diabetes zum Beispiel nur ein Risikofaktor ist, das Risiko für Alzheimer erhöht, sondern es gibt eine Arbeitsgruppe um die Frau Professor De La Monte und auch das haben andere auch vorher schon entworfen sozusagen oder ausgesprochen, die Hypothese, die aber jetzt da ganz gut belegt ist, dass eben Alzheimer quasi, also nicht nur das Risiko steigt, wenn man Diabetiker ist oder Herzpatient oder Arteriosklerose hat, sondern dass im Grunde genommen die Alzheimer-Erkrankung selbst in vielen Fällen, es gibt auch andere Ursachen wie Infektionen oder Vergiftungen oder Hirntraumata, es gibt verschiedene Gründe, aber in einem sehr großen Prozentsatz, dass Alzheimer tatsächlich die Manifestation der Insulinresistenz im Gehirn ist. Man kann nämlich auch keinen Diabetes haben und Alzheimer kriegen, wenn man insulinresistent ist. Also ich würde mal umgekehrt sagen, wenn man eine Insulinresistenz hat und das Insulin also nicht mehr richtig wirkt und die ganzen Signalkaskaden nicht stimmen, dann zeigt sich vielleicht beim einen an der Niere, beim anderen an der Leber, beim nächsten am Fettgewebe. Einer wird Diabetiker, der hat natürlich dann auch all diese Probleme und ein anderer kriegt Alzheimer. Man muss dazu keinen Diabetes haben, aber die Insulinresistenz entscheidend. Und da wissen wir jetzt einfach, da kann man ja wirklich ganz viel machen mit Low Carb und High Fat, egal jetzt wie low man bei den Carbs und wie high man beim Fett geht. Aber das ist ja nun der Weg, um das zu vermeiden. Natürlich immer im vernünftigen Rahmen. Also man kann sich auch High Fat überernähren und das ist dann auch nicht gut. Aber wir wissen, wovon wir reden, von einer angemessenen Ernährung, wo man schön satt ist, wo man sich gut fühlt. Und wo man sich nicht vollstopft mit Speck und Eiern oder sowas, ist ja Quatsch. Ja, also Gemüse spielt natürlich auch mal eine große Rolle, aber jetzt mal vom Fett her unglaublich spannend. Und oft wird eben dann aber auch gesagt, ich habe jetzt gerade heute Morgen nochmal in einer Broschüre nachgelesen, eigentlich ganz gut beschrieben, so von der Alzheimer-Gesellschaft, die Zusammenhänge mit der Ernährung. Aber dann kommt wieder, und bitte keine gesättigten Fette, also Omega-3 ist gut. Dann kommt gleich noch die falsche Information, Walnüsse enthalten auch DHA, was ja nicht stimmt. Auch da wird ganz viel fehlinformiert. Und dann kommt gleich, und bitte ganz wenig gesättigte Fettsäuren, weil die machen Alzheimer und deswegen soll man auch kein Kokosöl essen. Und das ist dann natürlich der Hohn auf Rädler, wie man im Schwabenland sagt, weil das Kokosöl ja ganz besonders gut fürs Gehirn ist, weil es eben Ketonen produziert, die wir als Alternative Energiequelle für den Zucker eben brauchen. Weil das alternde Gehirn und das Alzheimer-Gehirn hat ein Problem mit der Zuckerverwertung. Das heißt nicht, dass zu wenig Zucker da ist, aber die Zellen können ihn nicht mehr verwerten. Und wenn wir dann noch fettarm essen und kein Kokosöl essen, dann haben wir auch keinen alternativen Brennstoff. Das heißt, mit diesen üblichen Ernährungsempfehlungen schneiden wir das Hirn noch von den Fettreserven ab, von denen es locker leben könnte. Wir haben ja alle genug dabei. Und deswegen muss da dringend was passieren.
Das finde ich vor allem eben wirklich spannend, gerade eben mit den Ketonkörpern und dass die wirklich eine, weil die, ich glaube, das große Problem ist ja, oder das, was immer gesagt wird, ist, dass sich Fettsäuren oder vor allem Triglyceride nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, zumindest der Großteil nicht. Und da können.
Das ist auch, ja, die Ketone können durch. Das ist auch nur halb richtig. Ja. Das ist ganz interessant. Fette kommen schon durch die Blut-Hirn-Schranke, denn das hat auch eine Weile gedauert, bis es Klick gemacht hat. Aber wenn Fette auch nicht durch die Blut-Hirn-Schranke kämen, wie soll denn dann die DHA ins Oberstübchen kommen? Warum soll ich dann Fisch essen für mein Hirn, wenn das gar nicht durchkommt? Also da sieht man schon, das kann auch schon nicht stimmen, das stimmt auch nicht. Allerdings weiß man bis heute noch nicht so ganz genau, wie die Fette ins Gehirn gelangen. Also man kennt verschiedene Wege, das muss man sagen, aber ob das jetzt alle sind, Fette können einzeln die Blut-Hirn-Schranke überwinden, es an Albumin gebunden, ganz bisschen werden wir auch aufgenommen aus den LDLs zum Beispiel. Es gibt spezielle Rezeptoren an der Blut-Hirn-Schranke, die LDLs aufnehmen können und die komplett durch die Zellen der Blut-Hirn-Schranke transportieren, sodass sie auf der anderen Seite wieder aufgeschieden werden. Das Hirn macht zwar sein Cholesterin selbst, aber die Fettsäuren, die es braucht, nimmt alle aus der Peripherie auf. Warum? Nur es verwertet sie nicht im großen Umfang zur Energiegewinnung. Und das macht ja eigentlich auch Sinn, weil wenn ich die Fettsäuren, muss man ja sagen, sind ja in erster Linie Phospholipide, also nicht Triglyceride, sondern eben auch ein Glycerin, an dem aber diesmal nicht drei Fettsäuren hängen, sondern zwei Fettsäuren und noch über Phosphor dann eine andere Verbindung. Das ist da ein Hauptbestandteil der Zellmembran. Und wenn ich die Fettsäuren als Strukturbestandteil brauche, wenn ich meine Zellmembran dadurch auch aufbaue. Wenn ich die brauche für Signalstoffe, ja, für die Eicosanoide oder die Stoffe, die aus der DHA gebildet werden, die eben Entzündungen ein bisschen hochfahren oder runterfahren, die ganz viele Aufgaben im Gehirn als Informationsträger und als Signalübermittler haben, dann wäre es ja doof, wenn ich die verheizen würde. Ja. Und es ging ja auch nicht schnell genug. Also wenn jetzt das Hirn braucht ja sehr schnell und immer Energie, 24 Stunden Tag und Nacht. Und der Weg, sag ich mal, wenn man jetzt nur Fette verheizen wollte, das würde einfach zu lange dauern. Es ging nicht schnell genug. Deswegen ist der Zucker eine tolle Sache. Der geht auch schnell durch die Blut-Hirn-Schranke. Der wird ganz schnell verwertet, alles wunderbar. Aber die Natur hat immer vorgesehen, dass es ein Alternativprogramm gibt, schon in der Nacht, weil wir dann ja 12 oder mehr Stunden idealerweise nicht essen. Und dann muss es ja auch versorgt werden. Ja. Und was bei den Recherchen zum Buch, ich habe das auch, weiß man liest immer mal hier und da, aber das ist einem dann klar wird, die Ketone sind aber nicht nur Energielieferanten. Die wirken antioxidativ, das heißt, die schützen Zellmembran. Die fördern den BDNF, das ist der Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das ist ein Wachstumsfaktor, der Hirnzellen wieder reparieren kann, der dafür sorgt, dass im Gedächtniszentrum, da müssen ja auch neue Zellen wieder gebildet werden. Das passiert sonst im Hirn nicht, aber wenn wir neue Erinnerungen bilden, dann müssen auch neue Neuronen im Hippocampus da, wo das Gedächtnis sitzt, bilden. Und dazu braucht es einen Wachstumsfaktor. Und der wird zum Beispiel durch Ketone gefördert. Der wird durch Insulinresistenz gesenkt. Das heißt, die Ketone haben viel, viel mehr Aufgaben noch. Und was irre wichtig ist, worüber man ganz selten nachdenkt, die Ketone werden benötigt, um die Myelinscheiden zu bilden. Myelinscheiden sind sozusagen unsere Hüllen um die langen Zellfortsätze, die an vielen Neuronen quasi außenrum gewickelt sind. Das haben nicht alle Neuronen, aber viele. Und das schützt diese hochempfindlichen Zellmembranen Isoliert sie, schützt sie, damit keine Protonen verloren gehen, damit die Elektronen da ordentlich fließen können, damit die Signale schneller werden, aber eben auch, damit die DHA nicht ranzig wird, damit die Membran nicht zerstört wird. Und das dazu braucht gesättigte Fettsäuren und dazu braucht Ketone. Also wir haben hier alternative Energielieferanten, evolutionär uralt und insofern sozusagen das Backup. Oder manche sagen sogar der präferierte Brennstoff des Gehirns. Und wir haben einen Baustoff für eben zum Beispiel Myelinschein und wir haben Signalstoffe, sei es antioxidativ, sei es eben für diesen Wachstumsfaktor, der gebildet wird. Und das sind jetzt nur drei Beispiele. Ich glaube, ich habe im Buch schon gelesen, was Ketone alles können. Und wenn man sich vorstellt, Ketone werden auch Fett gebildet. Ist gut, es gibt zwei, drei glykoblastische Aminosäuren noch, aber das ist mengenmäßig nicht das Hauptthema. Ketone werden in erster Linie aus Fett gebildet und deswegen sind die extrem wichtig. Und je fettärmer wir essen und je zuckerreicher, desto schwieriger wird es mit der Ketonbildung. Hm.
Genau, ja. Eben dadurch habe ich einfach so viele, viele negative Wirkmechanismen. Ich habe einfach das hohe Insulin, das auf vielen Ebenen störend wirkt. Ich verhindere eigentlich, dass ich vernünftig irgendwann mal Ketonkörper produziere, auch dass überhaupt mobilisiert wird. Und ich habe halt auch Entzündungsfaktoren oder Entzündungsprozesse, Blockierung, all diese Sachen.
Ja, all diese Sachen ist ganz wichtig, wobei es gibt noch einen wichtigen Punkt, was auch missverstanden wird. Du hast ja jetzt auch gesagt, wir haben das hohe Insulin, aber wir wissen ja, wenn der Mensch insulinresistent wird, dann gibt es eben in der Reaktion darauf eine Hyperinsulinämie, das heißt, die Bauchspeicheldrüse macht immer mehr, damit überhaupt noch was an Wirkung zusammenkommt. Das bedeutet, wenn jemand insulinresistent ist, dann hat er in der Peripherie, also alles, was nicht Hirn ist, hat er viel zu viel Insulin. Und das führt dann eben auch zu den entsprechenden Schäden. Im Übrigen kann auch das Insulin selber blockieren. Das heißt, es kann auch verzuckern, wenn zu viel Zucker im Blut ist. Und dann macht es natürlich seine Wirkung auch nicht mehr. Nur im Hirn ist es umgekehrt. Wenn einer insulinresistent ist, hat er im Hirn zu wenig Insulin. Und das ist die Katastrophe, weil wieder so ein Ding, man denkt immer, ja, das Insulin ist zu hoch und dann kommt der Zucker nicht mehr in den Zellen. Das ist Unsinn. Wir haben im Hirn zu wenig Insulin und im Gehirn brauchen wir das Insulin für die Hungersättigungsregulation im Hypothalamus, aber im Hippocampus und in all den Regionen, die für Erinnerung und für strukturiertes Denken und Handeln und Planung zuständig sind, da hat das Insulin ganz wichtige Signalfunktionen. Das ist nicht im Hirn da, damit die Zellen Zucker aufnehmen können. Das können die unabhängig vom Insulin, wenn sie da drauf warten wollten. Das heißt, wir haben bei Insulinresistenz im Hirn zu wenig Insulin. Die ganzen Insulinfunktionen fallen weg. Wir brauchen Insulin im Hirn für die Erinnerung, für das Lernen. Das ist extrem wichtig, übrigens auch die Arachidonsäure nochmal ganz am Ende, also eine Omega-6-Fettsäure. Wir brauchen diese Stoffe, nur dann ist zu wenig da. Und bei der Arachidonsäure, die ist schon oft da, aber die ist dann eben, wenn Entzündung da sind, ist sie eben oxidiert und dann macht sie eben die schädlichen Entzündungsfaktoren. Das heißt, dem Hirn fehlt es an Insulinwirkung. Und jetzt denken manche, naja, muss man eben mehr Insulin ins Hirn oder mehr Zucker rein, damit da noch irgendwas passiert. Schlussendlich sind die Membranen kaputt. Weil die Neuronen, zum Beispiel die Nervenzellen des Hirns, die haben ihre Glukosetransporter immer in der Zellwand. Die brauchen kein Insulin, um einen Glukosetransporter dahin zu schaffen, damit die Zelle Zucker aufnehmen kann. Das wäre ja auch doof bei einem Organ, das permanent mit Energie versorgt werden muss. Das heißt, in der Zellmembran von so einem Neuron, von so einer Nervenzelle, sind die Glukosetransporter immer da. Nur wenn die Membran kaputt ist, wenn die oxidiert ist, weil Entzündungen da sind, weil zu wenig DHA da ist oder es ist genug oder zu viel da, sie ist aber ranzig, dann klappt die Zellmembran nicht mehr. Dann gehen Protonen verloren, dann stimmt die Energiegewinnung nicht. Wir wissen heute, dass aller Frühzeichen für den Beginn der Alzheimer-Erkrankung, manchmal 20, 30 Jahre bevor überhaupt irgendein Symptom auftaucht, ist eine Störung der Energieversorgung der Hirnzellen. Das heißt, da oben ist Energiekrise. Obwohl im Körper so viel Energie ist, ja, kiloweise Fett und viel zu viel Zucker und alles, aber im Kopf ist Energiekrise, weil es entweder nicht mehr richtig durchkommt oder weil die Zellmembranen kaputt sind von Entzündungen zum Beispiel oder Infektionen von einem überaktiven Immunsystem. Das heißt, unser Kopf hat eine Energiekrise und wir tragen all diese Energie mit uns rum, aber das Hirn kommt nicht dran und das ist eigentlich ist fatal. Im Übrigen, wenn ich das mal anfügen darf, was ich sehr, sehr spannend fand, wenn wir älter werden, wir müssen ja leider älter werden, das hat die Evolution ja so eingerichtet, auch wenn uns das nicht gefällt, also dadurch, dass wir in einer sauerstoffreichen Umgebung leben, gibt es immer Oxidationen und im Laufe der Zeit werden wir halt alle ein bisschen rankiger. Und irgendwann ist dann eben auch Schluss, wie schrieb der eine Wissenschaftler so schön, disposable loma. Also unser Körper ist austauschbar, beziehungsweise ist vergänglich, so muss man sagen. Und auch, ja, das schreitet im Laufe des Älterwerdens voran, aber wir müssen deswegen nicht diese ganzen doofen Alterskrankheiten kriegen. Ja, man kann viel dagegen tun, dass man die nicht hat. Aber was ich sehr spannend finde, wenn man schaut, was macht dann das Hirn normalerweise, wenn es alt wird, gesund altert. Also es gibt ja Leute, die sehr alt und fit in der Birne sind und auch so noch fit sind. Und dann findet man interessanterweise, dass die Zuckerverwertung auch im ganz normalen Älterwerden nachlässt. Also das wird dann schwieriger mit der Zuckerversorgung. Aber genau dann fährt der Körper die Ketonverwertung hoch. Und das ist doch spannend. Das heißt, der Körper macht es uns doch vor, was wir machen sollen. Der zeigt uns ja den Weg. Ja? Wenn ich jetzt natürlich mit aller Gewalt die Ketonbildung verhindere, weil ich fettarm esse oder eh auch schon so dünn oder ausgemergelt bin, das gibt es ja bei alten Leuten auch, wo sollen dann die Ketone herkommen? Und dann passiert nämlich was ganz Furchtbares. Dann werden die Myelinschichten abgebaut. Die Astrozyten, das sind so die Tankstellen für die Neuronen im Kopf, die Versorgungsstationen. Die versuchen natürlich, die Neuronen so lange wie möglich mit Energie und wichtigen Stoffen zu versorgen. Und wenn aus der Peripherie nichts kommt, dann gucken die, was sie selber machen können. Und dann werden eben zum Beispiel diese ganz wichtigen Myelinschichten abgebaut, werden sozusagen vereist und werden in Ketone umgewandelt, damit die Neuronen noch ein bisschen länger leben. Aber man kann sich vorstellen, dann liegen die Nerven blank und haben also ihre wichtige Schutzschicht nicht. Und das ist natürlich fatal. Mittel- und langfristig.
Ja, na, das ist, ist einfach so spannend, dir zuzuhören.
Ja, und das ich quatsch wieder zu viel, sehr ehrlich.
Das ganze Thema einfach. Und man sieht, was mich dabei immer allgemein fasziniert auch, ist, dass auf der einen Seite zum Beispiel dem Fasten gegenüber ja sehr positive Stimmung herrscht, jetzt auch in der konventionellen Ernährungswissenschaft sozusagen und bei den Diätologen, das ist alles, was irgendwo ja angenommen wird, aber gleichzeitig, wenn man über ketogene Ernährung oder überhaupt über Ketone spricht, kommt eine Ablehnung, obwohl ja eigentlich nichts anderes passiert beim Fasten.
Aber das ist genau der Punkt, diese Querverbindung ist, glaube ich, nicht gemacht worden. Ja. Wenn man das Fasten ist ja, ich sag mal, zumindest anfangs oft auch nur zur Gewichtsreduktion eben untersucht worden. Und da ist es natürlich schwierig, wenn ich länger faste. Ich habe das ja alles durch, ich glaube, ich habe alle Diäten durch, auch die Null-Diät. Habe ich 5 Wochen nichts gegessen, habe voll gearbeitet, 9 Kilo abgenommen, wunderbar, dann sind mir die Haare ausgefallen, 9 Monate keine Menstruation, also man kann damit abnehmen, ja, aber das geht natürlich oft nach hinten los, weil man am Ende dann eine Mangelernährung hat. Diese positiven Effekte des Fastens, die ja schon lange auch in Kliniken angewendet werden, ich glaube, da ist einfach gar nicht so sehr der Zusammenhang zu den Ketonen hergestellt worden. Man hat natürlich geschaut, was verbessert sich, die Stoffwechselwerte verbessern sich. Aber die Ketone, der Richard Fetch hat das, glaube ich, mal gesagt, dieser Ketonforscher aus USA, das waren die hässlichen Endlein des Stoffwechsels. Und jetzt im Moment sind es wunderschöne Schwäne geworden. Ich finde, das ist auch ein ganz nettes Bild. Man kannte eben die Ketone nur als Problemstoffe, wenn beim dekompensierten Typ-1-Diabetiker zum Beispiel, wenn es richtig schief läuft, also die Ketoazidose, ne, die Übersäuerung durch zu viel. Und das kommt ja normalerweise bei der ketogenen Ernährung oder wenn ich Kokosöl dazu nehme, gar nicht vor. Du hast es neulich auch sehr schön in deinem Beitrag gehabt, wenn das Acetoacetat einen gewissen Wert erreicht zwischen 3 und 5 Millimol, dann kommt es zu einer Insulinausschüttung. Und da sieht man wieder, wie schlau und klug unser Körper normalerweise ist, wenn er noch nicht völlig krank ist oder wenn wir eben nicht dauernd Steine in den Weg legen oder Brötchen, dann kann er sich helfen. Ja, normal, also wenn die Ketone zu hoch steigen, physiologischer Weise, dann kommt eine Insulinausschüttung und das drosselt die Ketonbildung wieder. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass unser Körper darauf eingestellt ist. Ja, wenn ich eine Ketoazidose komme, das muss man auch immer dazu sagen, ist natürlich extrem gefährlich, muss behandelt werden, dann muss man auch sofort dann aufhören, aber das ist ein krankhafter Zustand, der normalerweise mit einer ketogenen Ernährung ja gar nicht zu tun hat. Und ich bin irgendwann mal dazu übergegangen, die Leute zu fragen, von was lebt denn unser Körper nachts, wenn wir nicht essen? Oder beim Fasten eben oder in Hungerszeiten. Und ja, von seinen Reserven, sagen dann alle. Ja. Prima. Was sind denn die Reserven?
Ja.
Fett und ein bisschen Eiweiß, ja. Also natürlich soll man nicht lange Null-Diät machen, weil dann so viel Eiweiß abgebaut wird, aber ich sage mal, das ist vielen Menschen gar nicht klar, weil wir gelernt haben, auf das Fett, auch auf das Körperfett und alles, was mit Fett zu tun hat, durch die Negativbrille zu schauen.
Ja.
Und dann kommt man gar nicht auf solche Gedanken. Und das müssen wir halt jetzt aufbrechen, aber es passiert ja jetzt auch ein bisschen was. Ja. Tut sich ja was. Ich erlebe das noch.
Und vor allem, ich finde auch, das Witzige ist, denn was ist denn das Hauptfett bei uns? Ja, gesättigtes Fett. Ja? Und wenn wir dann essen wir praktisch unser Fett, also gesättigtes Fett, und dann ist es auf einmal nicht
Es ist auf einmal böse. Also diese Brille, das muss, ich meine, da ist keiner frei von. Ich will jetzt nicht, ne, wer im Glashaus sitzt, der muss mit Stein werfen. Da bringt jeder seine Sichtweise und seine Geschichte mit. Aber man schaut eben immer durch eine gewisse Brille und wenn einem das schon klar ist, dann fällt es auch schon leichter, da etwas objektiver zu sein. Die Subjektiv geht ja ganz einfach. Ich habe jetzt, die Soja.com hat die Tage auch wieder schöne Studie besprochen, da hieß es wieder, die gesättigten Fette sind so schlimm und es gab wohl wieder Schlagzeilen schon ein Cheeseburger, macht also was weiß ich, Fettleber und ich weiß nicht was. Da fragt man sich natürlich, wie die Menschheit bis heute überlebt hat. Wenn ein Cheeseburger die Leute umbringt fast, dann müssen wir alle tot sein. Aber sie zeigt das immer sehr schön im Detail in einzelnen Studien auch und da ist für mich auch nochmal klar geworden, ja, es ist die Brille. Also da wurde eine Studie gemacht mit Palmitinsäure. Nee, mit Palmfett. Mit Palmfett. So.
Ja.
Gibt ja Palmkernfett, das ist so ähnlich wie Kokosöl mit ganz viel Gesättigten und es gibt das Palmfett. Und dann hat man Palmfett mit Wasser und künstlichen Aromen und einem Süßstoff vermischt und das sollten Leute trinken, gesunde Leute. Danach war, was weiß ich, waren irgendwelche Fettverwertungssachen verschoben. Ist ja auch kein Wunder. Also wenn ich den zwischen 70 und 90 Gramm pures Fett reinpfeife mit Aroma und Süßstoff, dass dann alle Enzyme, die mit der Fettverwertung hochgefahren werden, ist ja klar. Worauf ich hinaus will, ist dann die Schlagzeile, die daraus gemacht wird. Also dieses Palmöl besteht zur Hälfte ungefähr aus gesättigten Fettsäuren und schon kamen dann gesättigte Fette und Cheeseburger machen jetzt also Fettkleber und ich weiß nicht was, Tod und Teufel. Und so in der Hauptkammer hat das schön sehr schön rausgearbeitet. Also erstmal besteht natürlich ein Cheeseburger nicht nur und auch keine Pizza nur aus gesättigten Fetten, sondern da sind erstmal viele Carbs drin und natürlich auch alle möglichen Fette, wie alle Öle gemischt sind.
Ja.
Und schon der Vergleich mit der Ölemission und Lebensmitteln oder Nahrungsmitteln oder was weiß ich, selbst mit Fastfood ist natürlich hanebüchen. Aber worauf ich hinaus will, die andere Hälfte vom Stein ist ungesättigt. Wenn ich jetzt eine andere Brille aufsetze, wenn ich jetzt meine Brille gesättigt diesen Böse abnehme, hätte ich genauso gut sagen können, oh, ungesättigte Fettsäuren, die Hälfte vom Fett ungesättigt, das macht die Fettleber. Ja. Also daran sieht man nochmal ganz schön, wie einfach diese Vorprägung uns auch davon abhält, mal klarer zu sehen und,
ja,
und einfach die Zusammenhänge auch zu erkennen.
Ja.
Wobei noch ein Nachsatz, es ist natürlich immer auch eine Frage der Menge. Ja, natürlich, wenn ich Low Carb esse, muss ich keine Kalorien zählen und dann bin ich gut satt. Aber wenn ich doch insgesamt zu viel esse, kann ich dabei nicht gesünder werden und auch nicht dünner. Also das muss man den Leuten auch sagen. Ja, ich kann nicht 300 Gramm Nüsse essen und dann meinen, es ist ja Low Carb, jetzt ist alles prächtig. Ja, insofern brauchen wir da viel mehr Ernährungsberater auch und Leute, die sich auskennen.
Ja,
Ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende und ich weiß nicht, da könnte man wahrscheinlich noch tagelang weiterreden. So spannend.
Ja.
Aber ich möchte noch, du hast das ja.
Kann man ja nachlesen dann. Man kann es ja dann im Buch nachlesen. Man kann es ja im Buch dann nachlesen, wenn man das so
wollte ich gerade sagen, es wird ja jetzt ein Buch herauskommen mit all diesen tollen Sachen, die du da jetzt wirklich nur angerissen hast. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, ja, wo kann man das finden? Ab wann wird es circa erhältlich?
Ja, es ist von mir und von Dr. Peter Heilmeier. Und wenn man Systemet und Heilmeier oder Gonda googelt, dann wird man es finden. Man kann es auch auf Verlagsseite schon vorbestellen. Also ich denke, so April wird es dann da sein.
Mhm. Sehr gut. Das heißt, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass man zur Verlagsseite,
genau,
dass dann auf jeden Fall da schon vorbestellt werden kann, weil es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Es ist, ja, es gibt fast keine Familie, die nicht irgendwo jemanden hat, der vielleicht auch von Demenz oder Alzheimer betroffen ist. Es ist eine unglaublich belastende Erkrankung, nicht nur für denjenigen, der betroffen ist, sondern natürlich auch für die ganzen
anderen. Ja.
Und wenn man denkt, dass man mit einfachen und Anführungszeichen einfachen Lebensstiländerungen jetzt nicht nur Ernährung, sondern natürlich andere Faktoren auch, wie du schon erwähnt hast, Licht, soziale Interaktion und all diese Sachen, Schlaf und Stressmanagement, so viel könnte, ja, dann ist das einfach eine ganz wichtige Information, die einfach rausgehört. Liebe Ulrike, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und,
gerne, wir sehen uns ja nächste Woche in Düsseldorf auf der Tagung.
Genau, ich freue mich auf die LTF, auf den LTF-Kongress, auf dem du einen Vortrag halten wirst. Und ich freue mich drauf.
Ich auch. Vielen Dank, Julia.